Christian Lindner bei Radio Loro zu Gast. Herr Lindner, Sie gehören seit 1995 ja der FDP an, sind seit der Landtagswahl im Mai 2012 Mitglied des Landtages sowie Vorsitzender der Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Deutschen Bundestag wurden Sie 2013 zum Bundesvorsitzenden der Partei gewählt. Wie lange wollen Sie denn noch politisch aktiv sein und wann haben Sie keine Lust mehr auf Politik und können Sie das überhaupt sagen?
Nein, das kann ich nicht sagen. Ich mache ja das, was meine ganze Leidenschaft ausmacht. Ich bin gerne Abgeordneter, weil man dafür seine Überzeugungen eintritt, weil man etwas gestalten kann. Winston Churchill hat mal gesagt, nach seiner ersten Wahl ins britische Unterhaus, es sei ein schöner Sport. Er meinte damit, dass die Debatte natürlich auch einen sportiven Charakter hat und Positionen und Argumente gegeneinander zu stellen, gedankliche Herausforderung immer wieder ist. Und zudem bin ich total überzeugt von der politischen Richtung, für die ich stehe. Ich bin mal in die FDP eingetreten zu einer Zeit, als ich zu Hause ausgezogen bin, mein erstes Auto hatte, dafür Geld verdienen musste, das erste eigene Geld, und dieser Wunsch, auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist das, nicht Danke sagen zu müssen bei anderen, sondern selber zunächst mal was zu versuchen, was anzupacken. Das ist das Lebensgefühl der Liberalen. Und dem wünsche ich mir mehr in Deutschland.
Wie wollen Sie den noch mehr gestalten?
Was meinen Sie?
Dieses Lebensgefühl, ja. Also dass es wieder mehr nach Deutschland kommt. Was haben Sie da für Pläne?
Viele haben in Deutschland diese Anpackermentalität. Wenn man sieht, wie viele Menschen sich in der Flüchtlingskrise engagiert haben im Ehrenamt. Da ist der Staat ausgefallen, trotzdem ist nicht alles zusammengebrochen, weil es viele Initiativen so gelebter Mitmenschlichkeit gegeben hat. Elterninitiativen im Kita-Bereich werden gegründet. Immer noch machen sich Leute auf den Weg und gründen ein Internet-Start-up, weil sie glauben, damit ein tolles Produkt zu haben, das Menschen das Leben leichter macht und weil sie selber den wirtschaftlichen Erfolg wollen. Also es gibt viele Leute, die anpacken, aber denen werden Steine in den Weg gelegt oder Knüppel zwischen die Beine geworfen sogar, indem sie bürokratisiert werden, bevormundet werden, unterschätzt werden, abkassiert werden. Und da sehe ich den Auftrag der FDP, die Leute, die was tun wollen, denen die Hürde runterzulegen, denen keine Knüppel zwischen die Beine zu werfen und Steine und Hindernisse jeder Art aus dem Weg zu räumen.
Dann sind ja Startups immer wieder groß in der Kritik. Ne? Ich denke natürlich auch an Ihres, wofür Sie auch immer wieder angesprochen werden und warum Sie auch immer wieder kritisiert werden, weil Sie da Unterstützung aus öffentlicher Hand bekommen haben und dann aber insolvent gegangen sind. Ja. Was sagen Sie zu dieser Diskussion, dass man immer wieder auf Fehler eingeht und immer wieder darauf pocht?
Also erstens, Scheitern gehört zum Unternehmertum dazu. Es geht da um Risiken und Start-up-Unternehmen sind Experimente. Das heißt, man weiß noch nicht, ob die Software funktioniert, ob es den Markt gibt. Das ist was anderes, als ob man einen Sanitärfachhandel gründet oder einen Handwerksbetrieb. Da gibt es Erfahrungswerte in Start-up-Unternehmen nicht. Und von denen werden und müssen immer 80% scheitern, weil sonst sind es keine Start-up-Unternehmen, dann ist das nicht experimentell. Und was mein eigenes angeht, tja, das ist so die Mediengesellschaft. Immer wieder wird gesagt, da seien öffentliche Gelder im Spiel gewesen. Mein Wikipedia-Beitrag ist ein Trümmerfeld, aber es stimmt eben nicht. Es ist einfach falsch. Man kriegt es 16 Jahre später auch nicht aus der Welt, diese Behauptung, weil die Wahrheit ist, dass der Investor in unser Unternehmen, der hat sich bei einer Förderbank eine Kapitalhilfe geholt. Das macht er auch 16 Jahre später noch, weil der sehr erfolgreich damit umgeht und weil auch damals alles mit den rechten Dingen zugegangen ist. Aber ich selber habe nicht einen einzigen Förderbescheid für irgendwas unterschrieben und keinerlei direkte Beziehungen zum Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Institution gehabt. Politische Gegner nutzen das gerne so als Flanke. Damit muss man in der Politik leben.
Womit wollen Sie noch leben? Natürlich denke ich an die AfD. Sie gehen hier in Mecklenburg-Vorpommern sehr stark mit diesem Thema um.
Ja.
Ich weiß, ich kenne diesen Wahlspruch, also jede Stimme fürs Ziel ist eine gegen die AfD. Ja. Warum so offensiv?
Die AfD ist eine Partei, die die Ängste der Menschen instrumentalisiert. Ich weiß, dass viele Leute frustriert sind durch die Politik der Großen Koalition oder auch der Regierung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich weiß, dass sie viele Ängste haben. Aber die Partei will ja keine Probleme lösen, sondern die will sich an den Problemen mästen, nähren, instrumentalisieren, um dann irgendwelche Typen in den Landtag zu bringen, die da rassistische Parolen und Protest machen, aber nicht ein einziges Konzept haben, wie man konkret das Leben hier besser macht, durch bessere Bildung, schnelles Internet, weniger Bürokratie. Das wären ja Konzepte, mit denen hier konkret Zukunftsperspektiven gebaut werden. Macht die AfD nicht. Die AfD ist die Karikatur der etablierten Parteien. Den etablierten Parteien wirft man vor, es ging ihnen nur um sich selbst. Sie hätten sich von den konkreten Problemen abgekoppelt und die Politiker seien nur an ihrem individuellen Fortkommen interessiert. Die AfD ist die Karikatur von dem allen, weil alles, was sie anderen vorwirft, trifft doppelt und dreifach auf sie selber zu.
An wen denken Sie da besonders, wenn es an Personen geht?
Ich mache keine Personenkritik, aber ich stelle fest, dass in Baden-Württemberg etwa die AfD es noch nicht mal geschafft hat, Judenhass in ihren Reihen klar auszuschließen. Und Judenhass, da geht es nicht um Minderheiten, sondern das ist ein Angriff auf das Grundgesetz, auf die Demokratie und damit auf jeden von uns. Und die haben es nicht geschafft, sich davon zu distanzieren. Die Fraktion da ist gespalten, bekommt also doppelte öffentliche Gelder, das haben die sich erschlichen und keinen einzigen konstruktiven Beitrag in der baden-württembergischen Landespolitik bringen die. Das heißt, die verschwenden Geld und leisten einen Beitrag zur Verrohung der politischen Kultur in Deutschland, machen braune Parolen wieder salonfähig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder fünfte Bürger hier in Mecklenburg-Vorpommern so denkt.
Jetzt habe ich schon Sie darauf angesprochen, wie Sie mit AfD umgehen. Da haben Sie ja schon sich massiv geändert im Programm auch. Ne? Weil, wenn ich 5, 6 Jahre zurückdenke, da hätte ich nicht gedacht, dass das Thema Flucht und wie man damit umgeht, so wichtig für die FDP ist. Warum jetzt dieser Umschwung?
Wir beschäftigen uns mit den wichtigen Themen. Das ist Digitalisierung, Bildung. Das ist auch die Frage, wie erhalten wir? Wir sind beide jung, Sie noch viel jünger als ich, aber beide deutlich unter 40, Sie auch sogar unter 30. Also wie erhalten wir in unserer Lebenszeit auch einen Wohlstand, einen sozialen Frieden und Zusammenhalt? Das geht nur durch eine starke Wirtschaft. Also um die wichtigen Themen kümmern wir uns. Aber es gibt auch dringende Themen. Das ist die Bewältigung dieser Flüchtlingskrise. Das ist für uns deshalb ein Thema, weil wir die Politik von Frau Merkel sehr falsch finden. Nicht, weil wir Rassisten wären, wie viele bei der AfD, sondern weil wir Rechtsstaatsanhänger sind. Unser Zusammenleben funktioniert nur, weil es klare Regeln gibt, die die Demokratie, der Rechtsstaat sich geben. Und wir haben gerade in der Einwanderungspolitik keine klaren Regeln, sondern leider Chaos. Und deshalb kommen auch viele zu uns, die gar nicht das Recht dazu haben. Deshalb sind wir gar nicht solidarisch mit den Leuten, die wirklich bedürftig sind. Und daran muss sich dringend etwas verändern.
Was wollen Sie da konkret ändern, wenn Sie wieder in die Regierungsverantwortung kommen?
3 Dinge müssen sich in der Flüchtlingspolitik in Deutschland ändern. Erstens, wir brauchen eine Kontrolle der europäischen Außengrenzen, damit wir entscheiden, mit wem sind wir solidarisch. Wir dürfen nicht in der Abhängigkeit von Herrn Erdogan bleiben, der selber ja jetzt autoritär zu regieren beginnt und Pressefreiheit zum Beispiel einschränkt. Zweitens, wir brauchen ein Einwanderungsrecht in Deutschland, das klar unterscheidet zwischen Flüchtlingen und Einwanderern. Flüchtlinge erhalten ein Aufenthaltsrecht auf Zeit, solange es in ihrer alten Heimat Krieg gibt. Danach müssen sie in die alte Heimat zurückkehren und wieder aufbauen. Der Einwanderer, der bewirbt sich um dauerhaften Aufenthalt, weil er hier sein Glück sucht. Das kann er tun, aber dann muss er Kriterien erfüllen. Arbeit, Sprache, Straffreiheit. Und jetzt kann jemand Flüchtling sein und zurück müssen und soll er sich bewerben können auf dauerhaften Aufenthalt, aber kein Automatismus. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen Rücknahmeabkommen, zum Beispiel mit Marokko. Es kann nicht sein, dass Staatsbürger von dort nicht von ihrem Land zurückgenommen werden, obwohl sie hier unberechtigt eingewandert sind. Herr Cafier von der CDU hier, der fordert das auch immer, aber lenkt ab davon, dass seine Partei ja in Berlin dafür verantwortlich ist, dass wir das nicht haben. Also was will der Mann? Also soll er doch in seiner eigenen Partei mal dafür sorgen, dass die in Berlin Dinge verändern, statt hier aufzutreten, Wahlkampfparolen zu machen, wo er doch die Hebel in der Hand hat, es selber zu ändern.
Sie haben jetzt von Sprache und Arbeit, also diesen Kriterien, die und Straffreiheit, die ein Geflüchteter erfüllen muss. Ist es nicht da auch Aufgabe des Staates, diese zu unterstützen, also gerade die Sprachbarrieren?
Ja, da bin ich sehr dafür. Während der Zeit ihres Aufenthalts sollen Flüchtlinge gefördert werden, bei der Berufsqualifikation, bei der Sprache. Völlig klar, diese Chance kann und sollte der Staat ihnen bieten. Das hilft ihnen auch in der alten Heimat beim Wiederaufbau. Und wenn jemand dann bleiben will aus diesem Kreis, dann hat er selbst es in der Hand, während der Zeit des legalen Aufenthalts in Deutschland die Voraussetzungen dafür zu schaffen, indem er sich eben bildet, einen Arbeitsplatz sucht, bei der Sprache vorankommt. Aber wer das nicht tut, wer vielleicht sogar hier unsere Regeln bricht, straffällig wird, der kann nicht auf Dauer bleiben.
Das Thema Umweltschutz.
Umweltschutz, ja.
Es gibt eine extra Redaktion bei uns, die sich auch mit umweltpolitischen Themen auseinandersetzt. Was denkt die FDP zu Umweltschutz? Und auch, wie er sich in Mecklenburg-Vorpommern, was er sehr von seinem Umwelt und seinen Touristen lebt, umsetzen lässt?
Wir brauchen Umweltschutz. Das ist eine zentrale Menschheitsaufgabe, dass die Generationen nach uns die gleichen Möglichkeiten haben wie wir. Das betrifft natürlich die natürlichen Lebensgrundlagen. Das sind Fragen natürlich der absoluten Belastungsgrenze von Gewässern und Luft, was jetzt Schadstoffe angeht. Aber ich will einen neuen Aspekt hinzufügen, gerade hier im wunderbaren Mecklenburg-Vorpommern mit seiner Landschaft. Ich finde es schrecklich, dass hier so viele Windräder gebaut werden, die in Wahrheit ja zur Energieversorgung nichts beitragen, weil es keine Trassen nach Süddeutschland gibt. Das heißt, hier wird die Landschaft verschandelt, da werden auch hohe Subventionen bezahlt. Der BAföG-Empfänger in seiner kleinen Wohnung, die Rentnerin in ihrer Wohnung, die zahlen die garantierten Renditen von Investoren, ohne dass das Weltklima davon profitiert, weil die Energie ja gar nicht genutzt werden kann. Und das ist eine Form von Politik, die ich nicht öko und auch nicht logisch finde.
Die Trassen, die nicht nach Bayern gehen, ne? Wer ist dafür jetzt verantwortlich?
Die vorherige Regierung hatte ja einen Trassenplan beschlossen. Der ist dann aufgekündigt worden, leider. Ist ein Problem. Aber da mache ich gar niemanden einen Vorwurf in der Regierung. Ich sehe das Problem eher darin, dass wir uns zu einseitig auf einzelne Technologien konzentrieren, weil wir zu hohe Subventionen zahlen. Ich bin für eine Energiewende, aber die muss eben physikalisch und ökonomisch klug umgesetzt werden. Heute demonstrieren zehntausende Stahlarbeiter in Duisburg, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchten, wegen der deutschen Energiepolitik. Hier sehen wir, dass die Naturlandschaft gefährdet wird durch die Verspargelung des Naturraums, auch für die Fauna nicht gut, also für die Tiere nicht gut. Also insofern, da fordere ich eine rationalere Energiepolitik. Wir sollten in Deutschland stärker beginnen, europäisch in der Energie zu denken, also Wasserkraft aus Skandinavien und den Alpen kombiniert mit Solarenergie aus Südeuropa, Wind offshore, also von den Meeren. Und Deutschland hat Stärken in der konventionellen Energieerzeugung, die wir nicht einfach so ausblenden dürfen.
Konventionelle Energieerzeugung, was verstehen Sie darunter?
Darunter verstehe ich die 60% unserer Energieversorgung, die heute aus Kohle bestehen und die auch im Jahr 2030 nach allen Plänen der Regierung noch einen ganz wesentlichen Anteil leisten, weil wir sie nicht ersetzen können durch schwankende Wind- und Solarenergie. Wir hatten ja früher mal in Deutschland die Idee, wir schaffen die Kohle ab und verlängern dafür die Kernenergie. Dann hat Deutschland entschieden, wir machen nicht die Kernenergie. Also ist leider, weil 2 + 2 = 4 ist, die Rechnung, dass wir länger Kohle brauchen. Und diese Kohle muss in Deutschland ökologisch sinnvoll eingesetzt werden. Aber wir werden sie leider brauchen, weil, naja, es sei denn, wir wollen um 19 Uhr das Licht ausmachen an Tagen, wo wir keine Sonne haben und keinen Wind.
Was hebt die FDP noch von anderen Parteien ab? In Mecklenburg-Vorpommern wurde sich sehr auf das Thema AfD gestürzt. Alle haben gesagt, wählt uns, bloß nicht die AfD. Das hat die FDP auch so gemacht. Ansonsten großes Thema war in Mecklenburg-Vorpommern noch, dass man die Kita-Beiträge abschafft. Wie ist da Ihre Position und wie heben Sie sich sonst von den anderen ab?
Ich finde es ein gutes Ziel, dass Kindergärten kostenfrei sind, aber davon profitieren nur Gutverdiener. Denn Leute mit geringem Einkommen zahlen auch jetzt schon keinen Kita-Beitrag. Also Subvention für Leute mit einem höheren Einkommen. Würde Sie wundern, wenn ich als FDP-Politiker sage, da gibt es andere wichtigere Ziele, nämlich dass die Qualität der Kitas stimmt. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Gruppen in Kindergärten und Grundschulen so groß wie nirgendwo sonst. Also die Bildungsqualität, die Förderintensität am Anfang des Bildungssystems ist hier schlechter als überall sonst in Deutschland. Und da muss man ansetzen, bevor man wieder Geld für falsche Prioritäten einsetzt. Wir als Freie Demokraten machen Bildung zu unserem Hauptthema. Wir wollen das Land modernisieren. Dazu gehört eben auch digitale Infrastruktur insbesondere, sonst gehen hier die Lichter aus. Man kann am Internet der Dinge nur teilnehmen, wenn man einen Zugang eben zum digitalen Nervensystem hat. Und wir sind die Partei, die wie keine andere Menschenfreunde sind. Und weil wir Menschenfreunde sind, trauen wir den Menschen was zu, nämlich dass sie eigenverantwortlich sein können und dass sie nicht fortwährend mit Subventionen und Gesetzen und Verboten und Erlassen und Verordnungen am Nasenring durch die Manege gezogen werden müssen oder mit erhobenem Zeigefinger wie kleine Kinder behandelt werden müssen. Wir wollen eher umgekehrt den Leuten wieder mehr Freiheiten einräumen. Zu entscheiden, wann sie in den Ruhestand gehen, zu entscheiden, wie lange sie an einem Tag oder in einer Woche arbeiten wollen. Also wir wollen dem Einzelnen wieder mehr Möglichkeiten geben, über sein Leben selbst zu verfügen.
Ich habe die Freien Demokraten früher immer so erlebt, ne? Auch so wurde ich großgezogen als wirtschaftsliberal, als eine Partei, die schon Unternehmen unterstützt, und aber auch die Großen. Ist es immer noch so, und an wen sprechen Sie heute noch mehr an? Ich denke schon, dass Sie jetzt viel sozialpolitischer geworden sind, also in den letzten 4 Jahren.
Ich habe mich nicht verändert. Also ich bin ein überzeugter Anhänger von Freiheit in der Wirtschaft, das heißt Marktwirtschaft. Ich bin ein überzeugter Anhänger von Freiheit in der Gesellschaft, das heißt Grundgesetz, Toleranz, Großzügigkeit, Weltoffenheit, Individualität. Und das kann man gar nicht voneinander trennen. Die FDP ist keine Unternehmerpartei, denn ein Unternehmer, der nicht den Markt, den Wettbewerb, seine Produkte und Fortschritt liebt, sondern nur Subventionen, die der Staat ihm gibt für seine Solaranlage auf dem Dach, ja, dem kann ich nichts anbieten, weil der liebt Subventionen und nicht die Verbesserung seiner Produkte und seiner Kunden. Aber auf der anderen Seite eine Lehrerin, die mit viel Eigeninitiative, mit Sponsoren dafür sorgt, dass in ihrer Klasse jeder Schüler, jede Schülerin einen Tablet-Computer hat, damit da digitale Bildung möglich ist. Also die beweist Unternehmergeist, und für die kann ich was tun, nämlich bürokratische Hürden beseitigen. Also insofern, FDP ist ein liberales Lebensgefühl. Das hat nichts mit Alter, Geschlecht oder Beruf oder Einkommen zu tun, sondern wie stellst du dich zum Leben? Packst es an, willst was draus machen, vertraust du den eigenen Kräften, bist du großzügig gegenüber anderen, neugierig auf die Zukunft? Dann sind wir die Richtigen für dich.
Sie haben sich massiv verjüngt in Ihrem Wahlkampf. Ich denke an Ihre Pressesprecherin in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Ich denke an natürlich die Spitzenkandidatin Cécile Bonnier-Weithofer. Was hat es gebracht und warum überhaupt?
Die FDP ist ein Projekt von unterschiedlichen Generationen. Klar, jetzt hier im Nordosten haben wir eine junge Frau ganz vorne, aber vor ein paar Tagen hat die FAZ darüber berichtet, dass unser Bundesschatzmeister Hermann Otto Solms mit 75 jetzt nochmal kandidieren will für den Deutschen Bundestag und eine ganz wichtige Rolle in der Partei spielt. Also wir sind nicht ein Konzept, wo es nur junge Frauen oder junge Männer gäbe, allerdings auch nicht nur alte Männer, wie es bei vielen anderen Parteien der Fall ist.
Sondern es sind ganz. Aber in Mecklenburg-Vorpommern ist doch schon eine große Basis an jungen Leuten, die jetzt da sind.
Aber genauso eben auch Ältere. Ganz vorne steht eine junge Frau, ja. Aber auf der Liste für den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern sind auch ältere Gentlemen vertreten und nicht nur junge Frauen. Und beides braucht man, damit man in der Balance ist. Uns tut das gut. Der Wahlkampf hier oben der FDP unterscheidet sich doch so vom Spirit, von dem, was andere machen. Wir wissen, dass wir insgesamt eine ganz aufgeregte Situation hier haben. Wir arbeiten auch an unserer Organisationskraft hier oben, schon seit 25 Jahren im Nordosten. Aber mit Cécile haben wir eine ganz klare Haltung. Und wer diesen Zukunftsoptimismus teilt und das Land nicht in den Händen von den Status Quo-Denkern oder gar in die Hände von Ewig-Gestrigen geben will, der hat mit unserer französisch sprechenden Gründerin, Familiengründerin, die Risikobereitschaft hat, sonst wäre sie nicht FDP-Spitzenkandidatin, ich glaube, eine gute Wahl.
Kann sie denn die Familie auch gut mit diesem Amt vereinbaren?
Ja, das geht. Also was Frau Schwesig kann, das kann Cécile Bonnet-Weithofer ganz sicher auch. Und zwar dreimal.
Ich kenne die letzten Zahlen nicht genau, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die FDP unter 5% ist. Ja. Hat sich dieser Wahlkampf denn doch nicht gelohnt, so in diesem Ausmaß, wie er hier betrieben wurde?
Wahlkampf heißt zunächst eine Haltung zu haben. Und in unserem Fall heißt das, wir setzen auf den Einzelnen, wir wollen die tolerante Gesellschaft. Wir glauben, dass wir, wenn wir stärker so die Ideale von Ludwig Erhard, also Marktwirtschaft, Fortschritt, Wettbewerb, wenn wir die erhalten, dass das gut für alle Menschen ist. Und auch bei der Abstimmung, bei der Wahl geht es ja um eine Haltung. Und da, glaube ich, haben wir einen guten, sehr guten Wahlkampf gemacht. Geht ja noch ein paar Tage weiter. 22% der Leute sagen in Megapom, dass sie sich vorstellen können, FDP zu wählen. 22%.
Aber sie machen es nicht.
Und 50% aller Wähler sagen, dass sie sich überhaupt erst in der letzten Woche vor der Wahl entscheiden, ob und wen sie wählen gehen. Also insofern bin ich sehr kampfeslustig, hier noch viele Leute anzusprechen bis zum Sonntag.
Noch was ganz anderes, ja. Und zwar das TISA-Abkommen. Haben Sie von dem gehört?
Das TISA-Abkommen? Helfen ja. Sie bitte auf die Sprünge, was
das also es gibt ja das CETA, TTIP ja. Und dann gibt es noch das TISA-Abkommen, das Trade in Services Agreement, ja. So heißt es. Das deutsche Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen.
Ja.
Organisationen wie Campact und ATTAC und so, die sagen, dass es noch viel schlimmer werden soll als TTIP und CETA zusammen, weil es gibt dort drei Klauseln in diesem Papier. Das ist jetzt auch nur Quellenarbeit. Ich habe dieses Papier natürlich selbst nicht gelesen. Dass alle Dienstleistungen, die bei Vertragsabschluss nicht auf der Negativliste stünden, massiv oder müssten künftig privaten Anbietern offen stehen. Ja? Also, und was ich aber eigentlich noch krasser und interessanter finde, das ist der Stillstand, also Stand Still heißt diese Klausel, soziale, gesundheitliche oder ökologische Standards und Vorschriften würden eingefroren und sie dürften nach Abschluss dieser Verhandlung nicht mehr verschärft oder verändert werden. Wir gehen wieder weg von TISA, auch wenn ich natürlich Sie darum um eine Einschätzung bitte. Was sagen Sie auch noch zu CETA und zu TTIP und auch zur Haltung von Sigmar Gabriel, der jetzt doch gekippt ist?
Also solche Klauseln würde niemals ein Parlament bestätigen. Deshalb halte ich das für Eigeninteresse von Organisationen wie zum Beispiel ATTAC, die ja auch nur Mitglieder und Spenden haben wollen und deshalb die Leute mitunter verunsichern. Muss man immer sehen, das sind keine gemeinnützigen, netten Organisationen, sondern die haben eigene Interessen, die müssen ihre Büros bezahlen und dann machen die zum Teil auch merkwürdige Propaganda. Die Haltung von Herrn Gabriel finde ich total falsch.
Diese Klauseln habe ich jetzt aber unabhängig von ATTAC gefunden.
Ja, wird kein Parlament beschließen. Kein Parlament würde ratifizieren, dass bestimmte soziale oder ökologische Standards aufgrund eines Freihandels- oder hier Dienstleistungsabkommens eingefroren werden. Das ist unannehmbar und ich kenne kein Freihandelsabkommen, inklusive TTIP und CETA nicht, wo so etwas jemals überhaupt nur zur Debatte stand. Ich halte das also für Unsinn und da sollte man sich gar nicht verunsichern lassen von. Das, was Gabriel macht, halte ich für falsch. Man muss in Erinnerung rufen, Deutschland und Europa waren es, die seinerzeit 2007 TTIP wollten. Wir sind auf die USA zugegangen, damit unsere mittelständischen Unternehmen einen besseren Zugang in den USA haben. Denn das Problem ist, dass der kleine Mittelständler, auch hier aus MECPOM, keine Chance hat, in den USA erfolgreich zu sein, weil der Markt da sehr zu ist und weil auch das Rechtssystem ganz anders, viel teurer, viel unkalkulierbarer ist als unseres hier in Europa. Wir waren es also, die wegen unserer ökonomischen Interessen auf die USA zugegangen sind. Und umso erstaunlicher ist es, dass jetzt ein deutscher Minister, wo das so stark unseren Interessen dient, diesem Freihandelsabkommen keine Chance gibt. Wie soll man denn der Globalisierung Regeln geben, wenn nicht die großen Demokratien von Nordamerika und Europa sich diese Regeln gemeinsam geben? Es wird Regeln geben, aber die kommen dann von den Chinesen. Und ob die ökologischer und sozialer sind als das, was man über den Atlantik verhandelt, wage ich zu bezweifeln.
Sie hätten also TTIP auf jeden Fall weiter verhandelt?
Selbstverständlich. Weil man kann doch immer erst etwas bewerten, was fertig ist. Wer schon, bevor es ein Ergebnis gibt, sagt, ich finde es nicht gut, der ist mir suspekt. Der handelt auch verantwortungslos. Du musst ja wissen, über was du entscheidest. Und nur aus dem Bauch oder von gefühlt oder Hörensagen zu entscheiden, das darf man vielleicht im Privatleben, aber das dürfen Politiker nicht. Ich frage mich, was zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier von Sigmar Gabriels Äußerungen hält. Ich glaube, dass der die Faust in der Tasche behalten.
Ich danke Ihnen, Herr Lindner.
Ich danke Ihnen.